Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute unter einen Abschnitt stellen aus dem Matthäusevangelium, und zwar Matthäus Kapitel 28, die Verse 1 bis 15 wollen wir lesen. Wir wollen uns dann beschränken auf die Verse 1 bis 10 in der Predigt, aber ich lese bis Vers 15. Matthäus Kapitel 28, die Verse 1 bis 15. Wir hören dort aus dem Wort Gottes. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach: Fürchtet ihr euch nicht? Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat, und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen, dort werden sie mich sehen. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündeten den obersten Priestern alles, was geschehen war. Diese versammelten sich samt den Ältesten, und nachdem sie Rat gehalten hatten, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen: Sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn dies vor den Statthalter kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass ihr ohne Sorge sein könnt. Sie aber nahmen das Geld und machten es so, wie sie belehrt worden waren. Und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Heute ist Ostern. Heute gedenken wir in einer ganz besonderen Weise der Auferstehung unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wir denken daran, dass Christus leiblich auferstanden ist und zwar 3 Tage, nachdem er nach seinem bitteren Tod am Kreuz gestorben ist und dann in das Grab des Josef von Arimathia gelegt worden war. Und der Abschnitt, den wir eben gerade aus dem Wort Gottes gelesen haben, er berichtet davon, Jesus Christus, er ist auferstanden. Aber wenn wir am heutigen Tag in einer ganz besonderen Weise an die Auferstehung Christi denken, ja, wenn wir sie feiern, dann sollten wir eines nicht vergessen. Jeder Sonntag ist ein Zeugnis der Auferstehung Christi. Der Grund dafür, dass die neutestamentliche Gemeinde des Herrn eben nicht mehr am 7. Tag zum Gottesdienst zusammenkam und zusammenkommt, sondern eben am 1. Tag, hat darin seine Ursache, dass Christus an diesem Tag aus den Toten auferstanden ist. Am 1. Tag der Woche, so lesen wir es hier. Und diese Überzeugung dringt dann auch unmittelbar nach der Auferstehung Christi durch. Nicht wahr, bereits am nächsten Sonntag, kaum hatten die Jünger vernommen, dass Jesus auferstanden ist, dann, so heißt es, kamen auch die Jünger am 1. Tag der Woche zusammen. So lesen wir es etwa im Johannesevangelium in Kapitel 20. Anfangs waren die Jünger noch voller Furcht. Sie verschlossen, ja, sie verriegelten ihre Türen aus Angst vor den Juden. Aber sie kamen genau an dem Tag zusammen, an dem Christus auferstanden ist. Am 1. Tag der Woche, eben nur eine Woche später. Übrigens, von daher ist es nicht unproblematisch, einen Tag im Jahr als den Tag zu bezeichnen, an dem wir das Auferstehungsfest Christi feiern. Eben deswegen, weil wir eigentlich an jedem Sonntag die Auferstehung Christi proklamieren, ja feiern. Und noch eine zweite Vorbemerkung. Wenn die Gemeinde am Sonntag zusammenkommt, dann ist das ein Fest. Dann feiern wir etwas. Aber was feiert die Gemeinde eigentlich? Wenn Sie, die Christen feiern hier nicht irgendeinen frommen Bewusstseinszustand. Sie feiern auch nicht eine religiöse Idee. Sie feiern auch nicht Christus als denjenigen, der alle deine Sorgen, alle deine Probleme wegwischt. Vielmehr feiern Christen, dass Christus, dass der Sohn Gottes aus den Toten auferstanden ist. Die Gemeinde, sie feiert anbetend denjenigen, der durch seine leibliche Auferstehung dem Tod die Macht genommen hat, den Tod besiegt hat und damit uns, die wir glauben, den Zugang zum ewigen Leben und zur Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott eröffnet hat. Wenn wir von der Auferstehung Christi sprechen, dann sprechen wir also von der leiblichen Auferstehung Christi. Und die Überzeugung einer leiblichen Auferstehung ist tatsächlich unter den Religionen einzigartig. Das begegnet uns weder im Buddhismus noch im Islam. Ja, mehr noch, das Bekenntnis zur leiblichen Auferstehung Christi ist nicht nur religionsgeschichtlich gesehen einzigartig. Vielmehr ist die Überzeugung, ist die Botschaft, dass Christus leiblich auferstanden ist, für den Glauben der Christen essentiell grundlegend. Mit der Tatsächlichkeit dieses Geschehens steht und fällt alles. Wir lasen es vorhin in 1. Korinther Kapitel 15. nicht, wo Paulus argumentiert. Er sagt, wenn Christus nicht auferweckt wäre, dann wäre euer Glaube eitel. Wir könnten auch sagen leer, nichtig. Er wäre ein leerer Wahn. Denn dann wäret ihr noch in euren Sünden. Auch die, die in Christus entschlafen sind, sie wären dann verloren. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung hätten, so wären wir die elendsten von allen Menschen. Aber nun gibt es ja bekanntlich Leute, manche davon bezeichnen sich sogar als Christen, die leugnen die Auferstehung Christi aus den Toten. Diese Leute lesen zwar auch die Auferstehungsberichte, wie etwa das hier in Matthäus Kapitel 28, aber sie sagen dann, ach, Jesus ist gar nicht aus den Toten auferweckt, er ist gar nicht richtig gestorben, er ist nur bewusstlos gewesen. Oder hat in einem Koma gelegen. Die Menschen hätten ihn in das Grab gelegt und nach einer Weile habe er es dann fertig bekommen und sei aus dem Grab entwichen. Nun einmal abgesehen davon, dass derartiges nirgendwo berichtet wird, wirft eine solche Auffassung auch Fragen auf. Wie kam denn Jesus aus dem Grab heraus? Er, der kurz zuvor gekreuzigt worden war. Eine furchtbare Marter. Vergessen wir auch nicht. Er bekam außerdem noch einen Lanzenstich. Und eben vorher, da wurde er gefoltert. Er hätte es fertig bringen müssen, den Stein wegzuschieben. Und dann hätte es ihm gelingen müssen, sich an den Wachen vorbeizuschmuggeln. Und dann hätte er in seinem Zustand zu den Jüngern gehen müssen, ihnen erzählen müssen, sie sollten von nun an bis an die Enden der Welt die Botschaft tragen, und zwar getrennt voneinander, dass er von den Toten auferstanden sei. Und diese, die hätten das auch noch getan. Andere geben zu, dass diese Theorie nicht sonderlich überzeugend ist, und sie suchen nach einem anderen Ausweg. Sie sagen, ach, die Frauen, die sind so emotionalisiert gewesen. Ihre Augen seien so voller Tränen gewesen. Außerdem sei es ja noch früh am Morgen gewesen, in der Dämmerung. Kurzum, die Frauen, die sind einfach zum falschen Grab gegangen. Und dieses Grab, das sei dann noch leer gewesen, das sei eben ein anderes Grab gewesen. Und da hätten sie vielleicht einen kleinen Jungen auf dem Grabstein sitzen sehen, den sie für einen Engel gehalten hätten. Und durch den Schock dieser unerwarteten Begegnung kam bei ihnen die Idee auf, Christus sei auferstanden. Aber auch hier ist das Problem, dass dieses nirgendwo berichtet wird, sondern dass nach allen uns zur Verfügung stehenden Berichten wir wissen, dass die Frauen genau wussten, wo das Grab lag, in dem Jesus bestattet worden war. Der Evangelist Lukas, er berichtet ausdrücklich, dass die Frauen Jesus zu der in Felsen gehauenen Gruft begleiteten und sahen, wo sein Körper hineingelegt worden war. Und dann ist bei dieser Theorie eben noch das Problem mit dem Engel, der ja ausdrücklich verkündete, kommt und seht, wo der Herr gelegen hat. Johannes berichtet uns, dass auch einige Jünger zum Grab kamen. Erst kam Johannes und dann Petrus. Auch sie hätten sich dann im Grab irren müssen. Und im Anschluss daran, wir lasen es vorhin im ersten Korintherbrief, erschien Christus sicher 10-mal innerhalb der nächsten 40 Tage, und zwar verschiedenen Jüngerkreisen. Wie soll man das alles erklären? Als Halluzinationen? Die Menschen bildeten sich ein, Christus sei dort. Paulus berichtet einmal, dass einmal über 500 Menschen auf einmal Christus sahen. Und er kann an die Korinther schreiben, einige sind schon entschlafen, aber viele davon leben noch. Mit anderen Worten, geht hin und ihr könnt sie noch fragen. Nun ist es so, dass nicht wenige, gerade deutschsprachige Theologen, sich darum bemühen, ihren Unglauben mit den Auferstehungsberichten überhaupt nicht zu verschweigen, sondern sie behaupten, so etwa vor einem halben Jahrhundert, Rudolf Bultmann, man könne die Botschaft, dass ein Toter auferstanden sei, dem modernen Menschen, dem wissenschaftlich geschulten Menschen, nicht zumuten. Ähnlich vertrat es vor 10 Jahren und es kam noch einmal durch die Presse der damalige Göttinger Theologieprofessor Lüdemann. Der Auferstehungsbericht im Evangelium nach Matthäus sei also ein Mythos, ein Märchen. Und auf die Idee, so einen Mythos zu gestalten, seien die Jünger gekommen, angesichts des Schocks, den der Karfreitag bei ihnen verursacht habe. Und mit diesem Auferstehungsmythos wollten dann die Jünger ihre Überenttäuschung gewissermaßen verarbeiten. Ihre Enttäuschung darüber, dass Jesus von Nazareth offensichtlich doch nicht der Messias sei. Aber auch dazu ist zunächst einmal zu sagen, die Abschnitte im Neuen Testament, in denen über die Auferstehung Christi berichtet wird, die vermitteln bei nur halbwegs nüchternem Lesen den Eindruck, nein, hier werden Tatsachen berichtet. Es wird über Ereignisse berichtet, die beobachtet, die gesehen worden sind. Und abgesehen davon, dass diese Märchen, diese Mythos-Auffassung sich absolut nicht aus den Auferstehungsberichten ergibt, müsste man dann noch annehmen, dass die Jünger im Anschluss daran die Strapazen auf sich nahmen, die Botschaft, Christus sei von den Toten auferstanden, bis an die Enden der Welt zu tragen, in dem Wissen, Jesus ist gar nicht leiblich auferstanden. Das alles ist nur Selbstbetrug. Und noch etwas. Die Bibel weist darauf hin, dass die Frauen schockiert waren, aber schockiert waren sie nicht wegen der Kreuzigung. Da waren sie alle geflohen. Die Jünger bereits bei der Gefangennahme. Petrus, er hatte Jesus 3-mal verleugnet, sondern der Schock kam eben erst angesichts der Auferstehung, angesichts des leeren Grabes. Als die Frauen zum Grab kamen, da hatten sie sich bei all ihrer Trauer mit dem Tod ihres geliebten Herrn abgefunden. Es ging darum, dem Toten durch Spezereien, durch Gewürze ins Grab zu legen und damit dafür zu sorgen, dass er nicht allzu schnell anfängt zu stinken. Aber lassen wir es bei diesen 3 Theorien. Der Glaube, der hier vertreten wird, ist ein Unglaube. Und er ist schon immer sehr, sehr fantasievoll. Wenn wir auf den Zusammenhang des Abschnittes achten, auf den wir heute hören wollen, dann fällt auf, die Ablehnung der Auferstehung Christi, der Unglaube, er ist nicht erst eine neuzeitliche Angelegenheit. Ja, faktisch hat es so etwas bereits vor 2000 Jahren gegeben. Die leibliche Auferstehung Christi, das ist nicht nur dem sogenannten modernen Lebensgefühl ein Dorn im Auge, ein Widerspruch, sondern auch schon damals wollten die Menschen das nicht glauben, namentlich die hohen Priester. Nicht nachdem die römischen Wachsoldaten wie tot zur Erde gefallen waren, als der Engel erschien, da eilten sie zu den hohen Priestern, erschrocken, verängstigt, Und so heißt es, sie verkündigten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und was taten diese Herren, als sie von der Auferstehung Christi gehört hatten? Das heißt, sie versammelten sich sofort, sie gaben den Soldaten Geld und sagten, sprecht, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dann dem Landpfleger, also Pontius Pilatus, zu Ohren kommt, so werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass ihr ohne Sorge seid. Mit anderen Worten, es kam zu einer eilig einberufenen Versammlung der höchsten Würdenträger, und diese Herren, sie verabredeten, dass das, was dort am Grab und im Grab geschehen war, auf gar keinen Fall bekannt werden darf. Und so kommen sie dann zu der zusammenfantasierten Geschichte, der Leib, er sei gestohlen worden. Die Ironie dabei ist, gerade um diesen Diebstahl zu verhindern, hatten die hohen Priester und die Pharisäer von Pilatus ja um diese Wache gebeten. Sie hatten ihre Bitte um die Wachen ja gerade damit begründet, dass auf diese Weise ein Diebstahl des Leichnams Christi durch die Jünger verhindert werden sollte. Und alles, was sie nun erreicht hatten, es war fehlgeschlagen. Im Gegenteil, als die Wachen zu den hohen Priestern gingen und ihnen mitteilten, was passiert war, dadurch mussten sie selbst als eine der ersten übrigens Zeugnis ablegen von der Auferstehung Christi. Da waren sie dann, da waren gerade die hohen Priester diejenigen, die mit der Auferstehung Christi konfrontiert wurden. Halten wir also fest, geleugnet wurde die leibliche Auferstehung Christi immer. Daran hat sich eigentlich nicht so viel geändert. Aber gegenüber allem Leugnen der leiblichen Auferstehung Christi berichtet unser Abschnitt aus dem Wort Gottes ruhig und mit sehr wenig Pathos die Ereignisse rund um die Auferstehung des Sohnes Gottes aus den Toten. Aber diese Ereignisse, diese Berichte, sie sind nicht nur ein Ärgernis für all diejenigen, die die Auferstehung Jesu leugnen, sondern auch für die Jünger des Herrn, die ja zunächst auch nicht an die Auferstehung Christi glaubten. Sie waren betrübt. Die Jünger, sie verstanden keineswegs, was Jesus ihnen gesagt hatte, als er von seiner Auferstehung nach 3 Tagen schon vor seiner Kreuzigung sprach. Bis Johannes hineinging in das Grab und die Tücher, wie es im Johannesevangelium heißt, zusammengewickelt sah. Und als ihnen die Auferstehung Christi von den Frauen berichtet wurde, da heißt es immer noch von ihnen, sie zweifelten. Nicht Thomas, der bei der ersten Begegnung zwischen dem Herrn Jesus und seinem Jüngerkreis nicht anwesend war. Dieser ungläubige Jünger sagte, es sei denn, dass ich in seinen Händen das Wundmal der Nägel sehe und meine Finger in das Wundmal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, sonst werde ich nicht glauben. Und auch hier die Frauen, was wir hier lesen, als sie zum Grab kamen, sie hatten alles andere im Sinn, nur nicht dem Auferstandenen zu begegnen. Sie wollten das Grab besehen. Sie waren umgetrieben von einer einzigen Sorge. Wer wälzt uns diesen riesigen Stein da vom Grab? Die Frauen, sie denken an diesen schweren, tonnenschweren Felsblock, der vor das Grab gewälzt war, an das menschliche Hindernis. Vielleicht finden sie so morgens früh jemanden, der ihnen da behilflich sein kann, aber sicher war das nicht. denn sie waren zu einem einzigen Ziel gekommen. Sie wollten noch die Bestattungsmaßnahmen durchführen, also das tun, was sie an diesem Freitagabend nicht mehr tun konnten, denn nach 18 Uhr am Karfreitag begann nach jüdischer Überzeugung der Sabbat, und da durfte man nicht mehr mit einem Toten in irgendeiner Weise Berührung haben, sonst konnte man diesen Sabbat, und das war ja ein Festsabbat, es war ja ein Passamahl, es war ja ein Passafeier, nicht feiern. Und so gingen nun die Frauen zum Grab, nicht weil sie meinten, da werde die Auferstehung stattfinden. Das Gegenteil war der Fall. Sie waren völlig davon überzeugt, dass sich der Körper Jesu dort im Grab befindet. Und sie wollten diesen Körper salben, um so ihren letzten Bestattungspflichten nachzukommen. Und da bricht ein Erdbeben aus. Ein Engel tritt vom Himmel und dieser Engel rollt den Stein weg, setzt sich drauf. Und man könnte sagen, naja, damit ist jetzt ihre Sorge geklärt. Auf jeden Fall aber das Wegrollen dieses Steines, es ist das erste Indiz, der erste Hinweis auf die Auferstehung Christi. Der konnte nicht so einfach weggerollt werden, dieser tonnenschwere Stein. Noch einmal, wahrscheinlich noch nicht einmal von ein oder zwei Männern, sondern da mussten einige anpacken. Er konnte ganz sicher nicht von den Frauen wegbewegt werden. Und dazu kommt noch etwas. Die römischen Soldaten, sie bekamen Panik. Sie fielen, wie heißt es hier, ohnmächtig zu Boden. Und ich möchte Sie auf noch etwas hinweisen. Der Evangelist Matthäus beginnt den Auferstehungsbericht mit einem Wort. Siehe, siehe, da geschah ein Erdbeben. Man hat den Eindruck, der Evangelist Matthäus, er sucht nach Worten, um seinen Lesern klarzumachen, dass das, was hier berichtet wird, eben nicht irgendeiner menschlichen Fantasie entsprungen ist. Siehe, hier fantasiert keiner herum. Das, was hier berichtet wird, das sind nicht Spiegelungen eines Träumers, sondern das sind sinnenfällige Ereignisse. Hier wird berichtet, was gewöhnliche Menschen, die absolut nicht mit dem, was sie dann wahrnahmen, gerechnet hatten, erfahren, erleben, sehen. Ein Erdbeben. Eine enorme Erschütterung. Dort, wo Josef von Arimathia den Leib Jesu abgelegt hatte. Und dann steigt ein Engel Gottes herab, hin zum Grab. Das heißt, wie ein Blitz sah er aus, so hell, oder vielleicht auch so schnell, auf jeden Fall so erschreckend. Die Bewacher des Felsengrabes, sie schrocken sich zu Tode, sie bebten vor Angst. Der Engel, er setzt sich auf den Stein, den er zuvor weggerollt hatte. Und das alles sehen die Frauen. Und dann? Sahen sie dann Jesus aus dem Grab hervorkommen? So wie das berühmte Maler, zum Beispiel Grünewald, immer und immer wieder auf Gemälden festgehalten haben? Nahmen sie dann den Augenblick wahr, wie Christus triumphierend, vielleicht als Lichtgestalt, aus dem Grab tritt? Nein. Nein, die Auferstehung selbst, das Wiederlebendigwerden des toten Körpers Christi, das nahmen sie nicht wahr. Darum wird uns auch in dieser Weise hier kein Augenzeugenbericht mitgeteilt. Die Antwort auf die Frage, wie Christus auferstanden ist, die erhalten wir hier nicht. Es wäre auch damit einem Sterblichen nicht gedient. Aber dass Christus aus dem Tode auferstanden ist, das ist die große Nachricht. Natürlich hätte der Sohn Gottes aus dem Grab kommen können, ohne dass der Stein von einem Engel weggewälzt worden wäre. Er hätte selbstverständlich auch durch Wände gehen können. Materie war für ihn kein Hindernis, so wie er es später tat, als er zu den Jüngern trat und sie begrüßte mit Friede euch. Christus hätte auch den Stein selbst wegwälzen können. Nein, das hier berichtete Erdbeben und das Wegwälzen des Steines durch den Engel war nicht der Weg, um Jesus den Weg ins Freie zu ebnen. Vielmehr war es ein Zeichen für die Menschen, damit sie jetzt hineingehen konnten und sehen konnten, da liegt niemand mehr. Das Grab ist verlassen. Im Grab liegt kein toter Leib mehr. Das Grab ist leer. Und achten wir darauf, wie der Engel den Frauen die Auferstehung Christi verkündet. Der Engel weiß, dass die Frauen Jesus, der gekreuzigt war, suchen. Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Und dann erzählt der Engel ganz einfach, Jesus ist nicht hier. Er ist auferstanden. Ganz einfach. Ohne Pathos. Jesus ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und der Engel fügt hinzu, so wie er gesagt hat. Ich fällt auf, dass als wenn es das ganz Normalste von der Welt ist. Als sei es das Selbstverständlichste von der Welt. Ist dem Engel nicht klar, was er hier sagt? Doch, ja. Aber er wusste auch, was Gott schon einmal dem Abraham sagte. Sollte Gott dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Und außerdem erinnert der Engel die Frauen dezent, aber unüberhörbar daran, dass hier das geschehen ist, was Christus ihnen bereits lange vorher gesagt hat. So, wie er es gesagt hat. Zu Ostern gehört also die Erinnerung an das, was Jesus vor seiner eigentlichen Passion gelehrt hatte. Der Engel teilte hier keine Neuigkeit mit. Es war alles schon verkündet worden. Insofern liegt durchaus ein Vorwurf in dem, was der Engel den Frauen sagte. Ähnlich wie Jesus einmal den Emmaus-Jüngern sagen musste, ihr trägen Herzens, allem zu glauben, was da geschrieben steht. Ihr trägen Herzens, allem zu glauben, was Christus euch gesagt hat. Was sucht ihr denn, Jesus, noch hier im Grab? Und erinnert euch auch einmal an das, was geschehen ist, an das, was ihr erlebt habt. Denkt an die Auferweckung der Tochter des Jairus, an diejenige des Jünglings zu Nain, an die Auferweckung des Lazarus, der im Grab schon stank. Und so sagt der Engel hier weiter, kommt, seht die Stätte, wo der Herr gelegen hat. Nein, was die Frauen hier zu sehen bekommen hatten, das war keine Grabschändung, sondern das war ein leeres Grab. Und erst als sie das leere Grab gesehen hatten, da erhalten sie dann den Auftrag, nun geht eilends hin und sagt es seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Der Engel, er schickt die Frauen zu den Jüngern, denn diese müssen bald in die Welt hinaus, um zu verkünden, Jesus Christus ist auferstanden. Und von nun an wird dieses Ereignis der Auferstehung die zentrale Botschaft der Apostel. Ich habe es euch zuerst verkündet, schreibt der Apostel Paulus an die Korinther. Und wir lesen es immer wieder in der Apostelgeschichte und auch in anderen Briefen der Apostel. Die Frauen gingen, und zwar, wie es hier heißt, mit Furcht und großer Freude. Beides. Ängstlich, voller Angst und doch mit großer Freude. Zunächst war am Auferstehungstag keineswegs Freude da, sondern wenn eine Emotion da war, dann war es Furcht. Über die Wächter heißt es ebenfalls, dass sie aus Furcht vor ihnen, vor den Engeln bebten. Und die Frauen, zu ihnen sagt der Engel, fürchtet euch nicht. Also sie fürchteten sich ebenfalls. Alle fürchteten sich, die Wächter, die Frauen. Da besteht kein Unterschied. Aber der Unterschied beginnt dann in Folgendem. Die Wächter, sie fliehen erschrocken, entsetzt. Sie haben nur einen einzigen Gedanken, nur weg hier. Das waren römische Soldaten. Sie bewachten das Grab, das war ja ihr Befehl. Auch die Frauen fürchteten sich angesichts dessen, was sie da gerade erlebt hatten. Aber sehr bald kommt dazu eine große Freude. Jesus ist auferstanden. Jesus Christus, er ist wahrhaftig auferstanden. Nach dem Grundtext in Matthäus 28 betont der Engel, fürchtet euch nicht, ihr. Das ist ausdrücklich betont. Man könnte ergänzen, lasst die Wächter sich ruhig weiter fürchten, Angst haben. Aber ihr habt keinen Grund zur Furcht, denn ihr habt Jesus, den Gekreuzigten, gesucht. Und nun teile ich euch mit, was ihr eigentlich wissen solltet. Jesus ist auferstanden. Kommt und seht die Stätte, wo der Herr hingelegt ist. Ihre Furcht weicht damit nicht schlagartig. Aber bald überwiegt die Freude. Sie gingen eilends zum Grab, heißt es hier hinaus, mit Furcht und dann und großer Freude. Konnten diese Frauen es selbst glauben, was sie da gehört hatten? Das heißt, sie liefen schnell. Und da plötzlich, da begegnet ihnen Jesus unterwegs. Und er, Jesus, er verhält sich so normal, er sagt, seid gegrüßt. So als wollte er sagen, guten Tag. Aber im Griechischen heißt dieses seid gegrüßt auch, freut euch. Es ist Jesus, der ihnen begegnet. Derselbe Jesus, der in das Grab hineingelegt worden war. Sie sehen ihn. Sie hören ihn. Sie fassen ihn an. Es heißt hier, sie traten herzu, umfassten seine Füße, huldigten ihm, sie warfen sich vor ihm nieder. Das ist gewissermaßen der Krönungsbeweis von Ostern. Wir haben Jesus gesehen, gehört, angefasst. Jesus selbst erlebt. Er lebt wirklich. Er ist wahrhaftig auferstanden. Was die Frauen bis dahin mit ihren Ohren gehört haben, nun umfassten sie seine Füße und sie beteten ihn an. Heute würde man sagen, er tritt ihnen entgegen und sie haben seine Auferstehung verifiziert. Und was sagt Jesus ihnen noch einmal? Er sagt, fürchtet euch nicht. Aber wie klingen nun diese Worte herrlich? Bestimmt nicht mehr alltäglich. Und dann gibt der Herr ihnen den Auftrag, wie schon der Engel vorher, geht zu den Jüngern. Und bezeichnenderweise nennt der Herr hier die Jünger meine Brüder. Geht zu meinen Brüdern. Diejenigen, die nicht mit Christus im Garten Gethsemane gewacht und gebetet hatten, sondern die eingeschlafen waren. Diejenigen, die Jesus fluchtartig verlassen hatten, als die römischen Soldaten kamen. Petrus, der ihn verleugnet hatte. Diese Männer, Jesus nennt sie meine Brüder. Der Fürst des Lebens, er schämt sich nicht, diese Leute Brüder zu nennen. So lesen wir es in Vers 10. Und auch sie alle sollen ihn sehen, sollen mit ihm sprechen, in Galiläa im Norden. Und so erhalten die Frauen den Auftrag, die Jünger, die Brüder des Herrn, dorthin zu bestellen. Stellen wir uns einmal vor, die hohen Priester wären den Frauen begegnet. Und diese Würdenträger, sie hätten den Frauen gesagt, ach, was ihr da berichtet, das ist nicht zu glauben und vor allem, wir wollen auch gar nichts davon hören. Was hätten dann die Frauen diesen Männern gesagt? Nicht? Machen wir uns klar, Erdbeben, Wächter, Engel, Jesus. Sie hätten gesagt, mag sein, dass ihr das nicht glauben wollt. Mag sogar sein, dass ihr das gar nicht nachvollziehen wollt. Aber Jesus lebt. Wir haben ihn gesehen. Wir haben ihn gehört. Wir haben ihn gesprochen. Wir haben ihn angefasst. Und das Gleiche können wir auch heute denen sagen, die uns so begegnen, ob sie nun erklärte Atheisten sind oder irgendwie religiös fromm. Ob sie ungläubige Bekannte sind oder Arbeitskollegen. Aufgrund der Evangelienberichte dürfen wir es auch bezeugen. Heute. Jesus Christus erlebt. Sehen Sie, es gibt im Evangelikalismus einige Lieder, die fragwürdig sind. Ich hatte das schon mal erwähnt. Eines davon nenne ich einmal. Da heißt es in einer Strophe, erlebt, erlebt, du fragst, wie weiß ich das erlebt? Erlebt im Herzen mein. Ich halte dieses für ein sehr gefährliches Lied. Warum? Nun deswegen, weil die Heilige Schrift uns niemals bei der Frage nach der Gewissheit der Auferstehung auf unser Herz oder auf unsere inneren Gefühle verweist. So zu argumentieren, wäre eine Form von Mystik. Das Wort Gottes, es nennt immer Gründe. Sie verweist auf Augenzeugen hin, die den Auferstandenen gesehen haben. Die Heilige Schrift, sie gibt uns Berichte von Augenzeugen, sehr sachliche, sehr emotionslose. Paulus kann der Gemeinde von Korinth immer noch sagen, dass da immer noch einige sind, viele sind, die die Auferstehung, die den Auferstandenen gesehen haben. Geht hin, fragt sie. Sie leben noch. Christen fallen nicht zurück auf menschliche Gefühle, auf subjektive Stimmungen, wenn es um die Heilstatsachen geht. Es scheint geradezu, dass Matthäus in seinem Bericht auf diese Zweifel eingeht und zahlreiche Hinweise für die Faktizität der Auferstehung Christi nennt. Bis dahin eben, dass die Frauen Jesus Christus angefasst haben. In Wahrheit, und darauf ist von Historikern schon seit längerem hingewiesen worden, gibt es kein Ereignis aus der Antike, das so gut bezeugt ist, für das wir so viele Quellen haben, wie die Auferstehung Christi. Aber dabei ist hoffentlich klar, Gewissheit bekommen wir nicht allein aus diesen historischen Fakten. Dazu bedarf es des Wirkens des Heiligen Geistes. Aber wir sollten auch eines nicht vergessen. Die historische Faktizität ist die Voraussetzung für das Erhalten der Gewissheit. Denn Christus ist nicht auferstanden, weil dieses bis heute verkündet wird oder in der Gemeinde geglaubt wird, sondern seine Auferstehung wird verkündet und wird geglaubt, weil Christus in Raum und Zeit auferstanden ist. Die Tatsache der Auferstehung Christi lehrt uns dann auch zu leben in der Wirklichkeit dieses lebendigen Herrn. Und dieses tröstet, dieses stärkt. Nicht wahr, wenn ein Bruder, wenn eine Schwester im Herrn gestorben ist und wir ihn auf seiner letzten Wegstrecke zum Grab begleiten, dann trauern wir. Ja, dann haben wir Schmerz. Aber diese Hoffnung auf die Auferstehung, die gegründet ist in der Auferstehung Christi, nimmt die letzte Tiefe des Schmerzes. Das mag auch der Grund dafür sein, warum die Aufforderung, sich nicht zu fürchten, so auffällig hier im Bericht Matthäus 28 zu lesen ist und so häufig. Und von daher ist das Feiern von Ostern, das Feiern der Auferstehung Christi, also das, was wir heute tun wollen, viel weniger harmlos, als wir es heute zu feiern gewohnt sind. Vielleicht wäre es einmal besser, zunächst bei der Osterfurcht zu bleiben. Zunächst. Denn Ostern ist der Angriff des Lebens auf den Tod, ist der Sieg über den Tod. Und wenn bei der Eröffnung des Grabes die Erde in einem lokalen Beben erschüttert wurde, dann ist das ja nur ein Hinweis auf das noch ganz andere Beben, das der Auferstandene mit seinem Ostersieg verursacht hat. Ich hätte man damals einen Seismographen gehabt, dann hätte man festgestellt, dass an jenem Morgen in dieser Gegend die Erde bebte. Ein großes Erdbeben, so berichtet Matthäus. Aber so groß dieses lokale Erdbeben auch immer war, es ist nur ein Hinweis auf das Ereignis, das Himmel und Erde ins Beben gebracht hat. Dem Tod ist die Macht genommen. Christus hat gesiegt. Darum fürchtet euch nicht, freut euch. Amen.